Die Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundimedia bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger
und Inge Büttner. Vogt bitte, nicht ja ich.
Wir haben heute wieder Dr. Sabine Beck aus Darmstadt als Gast, die im April schon einmal hier war. Es sind auch spannende Fragen offen geblieben, die wir heute beantworten wollen. Inzwischen sind wir per Du, was mich sehr freut. Ich grüße dich sehr herzlich.
Ich grüße euch auch alle. Freut mich und die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Ja.
Das wird sicher wieder spannend
und lustig. Das wird wieder spannend, genau. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören, in einem Stau auf der Fahrt in den Urlaub zum Beispiel. Hier gibt es bereits eine Audiothek des Hundewissens, also nicht im Stau, sondern auf der Homepage, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Gäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia zu finden. Auf unserer Homepage sind viele Informationen zu meinem Blog, Artikel und Büchern und Filmen. Es geht... Liebe Sabine, wir waren zusammen auf der Interzoo. Ich habe mir die Füße platt gelaufen, du hast sie dir platt gestanden.
Genau.
Und wir waren dich natürlich auch besuchen. Und ihr hattet einen Stand, an dem so kein Hund richtig vorbeikam. Ihr hattet Ohren und ihr hattet Hälse. Erzähl doch mal, was ihr da so alles Schönes hattet.
Also wir hatten alle möglichen guten, leckeren, gesunden Kauartikel für Hunde und ich fand es unwahrscheinlich beeindruckend, weil ich einfach so zum Helfen mitgegangen bin, wie wichtig doch den Kunden war, wo kommen die Sachen her, welche Tiere, ist es behandelt, ist es nicht, ist es rein luftgetrocknet, kann man das mal anfassen, angucken. Die meisten haben wirklich die Ware angerochen und gesagt, das riecht gut, also die Zweibeiner.
Das riecht gut.
Das riecht gut und oft riecht es ganz komisch schon und modrig und wie auch. Also im Prinzip ganz toll für die Hunde, naturbelassen. Sieht natürlich auch natürlich aus. Manches ist vielleicht für einige Hundebesitzer dann so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber...
Das Ohr mit Haaren zum Beispiel.
Genau, aber die Hunde lieben es. Vor allem die Hunde, die gebarft werden, die auch Fleisch, Rohfutter bekommen, die sind ganz, ganz glücklich. Wir hatten das fand ich so nett, so einen kleinen Papillon am Stand. Unseren Frauchen, der hat das noch nie gehabt. Und er hat dann so ein bisschen geguckt, das Fell ist schön plüschig, kuschelig. Und erst mitgespielt und dann aber richtig ganz lecker Beute und hat gespielt und da seine Beute erlegt und mit Begeisterung gefressen.
Mit Haaren oder ohne?
Mit Haut und Haar.
Daher kommt das. Ah ja.
Genau. Was ist denn, ich muss mich mal reinigen, geborft? Habe ich da geborft verstanden?
Gebarft,
was heißt das?
Biologisch artgerechte Rohfütterung. Also die Hunde, die nicht ausschließlich oder mit Trockenfutter oder Dosenfutter gefüttert werden, sondern die Besitzer kaufen Fleisch und geben ihren Hunden einfach rohes Fleisch.
Okay, ich kriege immer Dosenfutter, also Miracoli oder...
Nee. Ja, das ist nicht artgerechte Nahrung, aber für Männer geht's.
Okay.
Also für Hunde wird man sowas nicht nehmen. Wenn ich Shadow eine ganz große Freude machen will, dann schenke ich ihm eine Beinscheibe mit so einem Knöchelchen drin, wo er dann zum Schluss seine Zunge dann durch dieses Knöchelchen schiebt und das dann ausleckt. Also es ist ein ganz großes Vergnügen. Also es hat an dem Stand sehr streng gerochen, aber die Hunde mögen es. Was hast du noch auf der Interzoo erlebt? Also wir haben ganz, ganz, ganz viel Futter gesehen, Futter in allen Variationen. Was ich toll fand, was ich auch erwerben werde, das ist ein neues Hundespielzeug. Das war eine Stoffdecke mit ganz vielen Reißverschlüssen. Und darauf sind geknöpft Intelligenzspiele für Hunde, fand ich ganz toll.
Das ist super.
Auch in bunt und das war sehr anspruchsvoll. Da habe ich jetzt meine Karte hinterlassen und hoffe, dass es bald kommt. Das wird eine sehr schöne Sache und eine neue Sache.
Das macht dann bestimmt richtig Spaß. Also ich habe nicht so viel gucken können, weil ich war ja zum Arbeiten und nicht zum Gucken.
Stimmt, ja, stimmt.
Aber ich finde es immer ganz interessant, die verschiedenen Trends, die es so gibt. Auf der einen Seite ganz tolle Luxus, super schöne Sachen für die Hunde, von der Bekleidung bis zur Farbe. Ich war begeistert, wie viele Hunderassen man gesehen hat, die so vorbeigelaufen sind und ganz viele auch in ihren Wägelchen, was ich für die kleinen Hunde eigentlich gar nicht so schlecht finde. Dann schafft man das, die ganze Messe anzugucken. gucken und die Hunde haben einfach auch nicht so viel Stress.
Bist du zu dem Stand gekommen, wo es Mopskleidung gab, da den Tigeranzug für abends für den Mops? Warst du da an diesem Stand?
Ich hatte ein paar so Stände gesehen, so mit Kleidung und Sachen und ich fand es einfach faszinierend und mit der passenden Farbe. Aber ich bleib dann, glaube ich, doch, da ich auch so Arbeitshunde habe, auf der anderen Seite und sag, die müssen so ein bisschen
kein
mehr arbeiten. Und es steht ihnen auch nicht. Manches fand ich ja auch hübsch, aber so langhaarige Arbeitshunde mit, da geht auch kein schönes Halsband, weil es
sieht ja niemand. Mit Regenmäntelchen und Kapuze.
Es sieht einfach auch niemand. Mhm. Ansonsten mag ein Regenmäntelchen ja schon mal Sinn machen, wenn es kalt und nass ist und der Hund älter und Gelenkprobleme hat, dann finde ich das durchaus sinnvoll. Und wenn man dann was Schönes kauft, was einem selbst gefällt, warum nicht? Da hat auch jeder einen anderen Geschmack.
Das stimmt. Dann verlassen wir die Interzoo. Wir haben sie verlassen mit 5 Stunden Rückfahrt anstatt 2,5. Es war also schon dann blöd, denn wenn man es nicht weiß, dass da ein Brückentag ist, dass der Katholikentag zu Ende ist, und dann steht man eben im Stau. Aber wir haben die Freude und das Vergnügen gehabt, Hajo Bergers Achtung Satire zu sehen. Mache ich jetzt mal gerade Werbung, war schön zu hören, hast du gut gemacht.
Dankeschön, ich falle gleich auf die Knie vor dir.
Nee, du bleibst hier am Mischpult sitzen, sonst haben wir keine Musik.
Ach.
So, wir wiederholen einmal, was du alles was du alles für Hunde tust, wie du sie behandelst, mal kurz für die, die die Sendung zufälligerweise nicht gehört haben, sozusagen als Untersuchungsablauf. Was brauchst du von den Haltern, Informationen, was sollen sie parat haben, wie behandelst du?
Also da ich fast ausschließlich Naturheilverfahren mache, Akupunktur zum Beispiel, Osteopathie, Homöopathie, Phytotherapie, das und noch andere aus dem Bereich, ist es so, ich möchte möglichst viel wissen, weil ich das Tier einfach als Gesamtheit sehe. Das heißt, es wird auch gefragt, wie lebt der Hund, wie steht er in der Familie, ist es ein Arbeitshund, der im Zwinger gehalten wird, ist es ein Familienhund, ist es beides, hat er irgendwie so eine Stelle, dass er bei alleinlebenden Menschen ist oder in der großen Familie, gibt's noch andere Hunde, Tiere, und dann versuchen wir einfach so mit dem Besitzer, der kommt, das Hauptproblem herauszuarbeiten, wieso er überhaupt gekommen ist. Der Hund darf sich in der Zeit einfach auch erstmal bei mir in der Praxis umgucken, dass die sich ein bisschen wohlfühlen, eingewöhnen, nicht so gestresst sind, denn bei den Naturheilverfahren ist es auch ganz wichtig, dass die Tiere mitarbeiten und sich anfassen lassen. Ich kann keinen Hund Akupunkturnadeln setzen, zum Beispiel, wenn der überhaupt sich nicht anfassen lassen möchte oder uns nicht so weit vertraut, dass er liegen bleibt. Ansonsten gibt es auch noch viele Fragen. Was bekommt der Hund zu essen? Wie viel kommt er raus? Was sind so seine Charaktereigenschaften? Ist es eher so ein ganz freudiger Hund, der so auf der Blumenwiese lebt und alles immer schön und nett findet? Oder mal eher so ein bisschen so ein krummeliger, lass mich mal in Ruhe meinen Weg gehen? Oder einer, der alle anderen Hunde kontrollieren und mobben möchte, das spielt so ganzheitlich gesehen eben auch immer eine Rolle mit, dass man die so zum Beispiel in der Homöopathie nach Konstitutionstypen einstufen kann. Oder so ein Hund, der natursauber ist, die sehen aus wie immer aus dem Ei gepellt. Mhm. Und dann gibt's so die naturschmutzigen.
Die Sulfurtypen.
Genau, die sehen immer so ein bisschen nicht natursauber aus, ganz einfach.
Ja. Diese Homöopathie, leitet die sich jetzt von der menschlichen Therapie ab oder haben die Hunde ganz andere Meridiane bei der Akupunktur zum Beispiel oder bei der Homöopathie? Also für mich ist es jetzt erstmal als Laie gleich, aber du sagst uns da bestimmt was Wissenschaftliches dazu.
Also vieles ist relativ ähnlich. Es sind grundsätzlich sanftere, alternative Heilmethoden. Man möchte mit diesen Sachen einfach den Körper zur Selbstheilung anregen und ihm die Chance geben, sein eigenes Gleichgewicht wiederzufinden oder auch ein neues Gleichgewicht, in dem er mit einer Erkrankung oder mit einer Beeinträchtigung eben umgehen kann und gut leben kann. Es ist vieles sehr ähnlich. Manches wird übertragen, manches ist neu, manches ist ein bisschen anders. Diese Meridiane, die du angesprochen hast, aus der Energielehre, Akupunktur, wie auch immer, sind natürlich so ein bisschen anders, auch die ganze Yin-Yang-Geschichte, weil der Mensch natürlich auf 2 Beinen steht und der Hund auf 4, deswegen gibt's andere Verläufe und auch die Endigungen der Meridianen, zum Beispiel an den Gliedmaßen, sind so ein bisschen anders, manchmal einfach auch reduzierter, weil das Pferd halt nur noch eine Zehe hat. Der Hund hat schon weniger und damit ändern sich da so ein paar Sachen.
Ah, spannend. Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken und Hajo macht uns ein Liedchen.
Ich mache jetzt ein Liedchen, ich hole die Mundharmonika raus und blase ein bisschen vor mich hin. Nee, Mops im Anzug oder im Frack, ich muss mir das mal gerade vorstellen, wie das aussieht, so ein kleiner Mops im Frack. Übrigens, das fällt mir gerade an, auf dem Wiener Opernball, da laufen sehr, sehr viele von dieser Sorte rum.
Ja, also das ist immer wieder so ein...
Ich muss mich ab und zu hier reinhängen, ja. Jeder dritte Deutsche, 1, 2, 3, ja, die zwei Damen, schlank wie eine...
Ja, ja, und du bist der Dritte, das
danke.
Tut mir leid, Hajo.
Okay,
macht schön weiter.
Ja, ja.
Das sind natürlich immer leidige Themen und Diskussionen. Jeder hat da so seine anderen Vorstellungen, wann oder wie lange man die Rippen noch fühlen kann. Aber auch ich muss jetzt mal hören, meine Hunde dürften auch ein bisschen weniger wiegen.
Ah,
dann haben wir einfach mal gesagt, naja, der eine ist ja auch schon 9, da darf man mal so ein bisschen.
Du bist auch über 9, du darfst jetzt auch.
Grundsätzlich denke ich, kommt es immer wieder, ich höre das ganz viel in der Praxis, aber der hat doch immer Hunger und der möchte doch immer was, sag ich, ja, ist halt ganz schwer. Wir dürfen nicht vergessen, die stammen wirklich noch von den Raubtieren ab. Das waren Wölfe, es sind Raubtiere und Raubtiere sind eigentlich nie satt, weil die immer Hunger haben, die sind programmiert, wer weiß, wann ich wieder was erwische.
Fressen fürs Hier und Jetzt.
Wenn wir das denen immer wieder geben, die fressen und wenn sie nicht mehr können, dann bunkern sie es halt irgendwo in der Ecke und würden wieder weiter fressen oder es nochmal in Ruhe. Aber das sind halt dann auch wir Menschen gefragt und es ist natürlich auch schwer, wenn die so treu neben einem sitzen und beide stehen vorm Kühlschrank abends und überlegen, dürfen wir oder dürfen wir nicht. Aber grundsätzlich denke ich, sind unsere Hunde so versorgt, dass wirklich kein Hund irgendwo verhungern wird oder einen Mangel leiden und Großhungern war schon immer besser. Das ist das Gleiche wie bei diesen ganzen proppern Babys, die finden wir schön. Es ist von Anfang an ganz, ganz schlecht für den Bewegungsapparat, vor allem für Hunde, die groß werden und schnell wachsen. Da kommen die ganzen Sehnenbänder, Muskeln nicht mit und dann sind die riesig, wollen sich natürlich bewegen. Dürfen sich dann nicht bewegen und man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch noch ganz viele Stoffwechselkrankheiten, wie beim Menschen auch, die dann irgendwann kommen, sei es ein Diabetes, das nimmt auch immer mehr zu und ist natürlich bei den Tieren auch mit dem Übergewicht dann korreliert. Und je älter, das weiß ja jeder, desto schwerer wird es natürlich, das alles wieder runterzukriegen. Dann viele Hautkrankheiten auch, weil es einfach ein bisschen mehr Falten gibt. Dann schwitzen die, das ist alles nicht so schön. Die wollen sich auch nicht mehr richtig bewegen, wenn man zu schwer ist. Der ganze Atemtrakt. Da kommt dann eines zum anderen und oft sieht man es halt auch in der Praxis, ist dann ganz traurig. Die Hunde entwickeln eine Arthrose, dann verletzen sie sich noch die eine Pfote. Ja, wie sollen die denn dann noch laufen? Auf zwei Beinen die Arthrose, vorne eine Pfote verletzt, dann sind sie noch groß und schwer. Sie wollen sich nicht bewegen, sie sollen abnehmen.
Sie haben ja auch Schmerzen bei der
Bewegung. Und es ist ganz schwierig, wie kann ich so einem Hund auch körperlich noch helfen? Also ich bin immer so an der Grenze, wenn die Hunde um die 20, 25 Kilo wiegen, wo ich dann sage, ich kann den einfach nochmal, ich kann die halten, ich kann die eine Treppe runtertragen, ich kann die ein paar Mal ins Auto setzen, ich kann die aus dem Auto rausheben. Das wird halt irgendwann immer schwieriger und belastender dann für...
Also du sagst auch, die Krankheiten des Bewegungsapparats müsste nicht chronisch werden. Man kann also ohne weiteres da früher hinein, wenn man es erkennt. Es gibt ja einmal die genetische Schiene und dann gibt es ja auch die Ernährungsschiene. Und du würdest jetzt die genetische Schiene, da muss man einfach abwarten. Oder da gibt es ja, wir hatten ja hier den Dr. Höhner, der gesagt hat, man kann mit 6, 7 Wochen da schon mal gucken, was genetisch ist und es richten. Und du kämst dann später und würdest dann sagen, dass du chronische Krankheiten verhinderst. Wird es so stimmen?
Also man kann es nicht verhindern. Man kann viele Sachen einfach auch versuchen, möglichst lang hinauszuzögern, aufzuschieben, dass man sagt, es ist nicht so schlimm. Oder eben auch rechtzeitig mal gucken mit einer guten Vorsorge, sei es eine Ernährungsumstellung, sei es ein Bewegungsprogramm für den Hund, sei es ein bisschen gezielt Gymnastik, wenn er wo Probleme hat.
Was ist gezielt Gymnastik?
Man kann zum Beispiel, die Schäferhunde sind immer so, wenn die oft auch anfangen, das ist jetzt zwar nicht nur vom Bewegungsapparat, auch ein bisschen neurologisch, einfach sagen, der Hund muss mal lernen, die Hinterbeine gezielt einzusetzen, was Hunde ja sowieso ganz ungern machen, weil wenn man vorne läuft, den Rest kriegt man irgendwie mit, dass die einfach erstmal auch wieder lernen, ich habe zwei Hinterbeine, ich kann die einzeln einsetzen, sei es über kleine Gleichgewichtsbalanceübungen.
Meine Lieblingsübung über Baumstämme gehen und wissen, dass ich Hinterbeine habe, dass die abgespeichert werden, dann hole ich mir nachher nicht so viele Verletzungen.
Genau, und irgendwann bekommt natürlich auch jeder Hund Arthrose, auch wenn man mich jetzt röntgt in meinem Alter, wird man auch sehen, ich habe vielleicht da und da schon so ein bisschen Abnutzungserscheinungen, das wird sich weiterentwickeln. Ich kann mich nun auch nicht in den Rollstuhl setzen und warten,
dass
mich alle bedienen
durch
die Gegend fahren. Mhm. Und dann muss man eben auch, denke ich, so als Hundehalter ein bisschen Verantwortung und vorausschauend machen, dass ich sage, ich spiele nicht mehr stundenlang Bällchen, ich höre mal auf oder ich unterstütze über die Ernährung, Ergänzungsfutter, den Bewegungsapparat. Ich passe aufs Gewicht auf.
Sag mal ein Beispiel. Also es ist jetzt so, das ist jetzt ein Hütehund, ist ein Australian Shepherd, spielt wahnsinnig gerne Frisbee. Jetzt ist das ja die Bewegung, mit der ich fast Shadow kaputt gemacht habe. Ich habe das Ding geworfen, er hat gebremst und da war also schon das Humpeln dann da. Wie viel Frisbee, weil er es ja geliebt hat, ich habe es dann eingestellt, aber wie viel Frisbee würdest du denn tierärztlich noch vertreten?
Sind halt immer Einzelfallentscheidungen. Ich finde es wichtig, wie gut kann der Mensch werfen, der die Frisbee wirft. Es gibt ganz tolle Leute, ich krieg's leider auch nicht immer hin, die können die Frisbee so werfen, dass die in Hundehöhe vor dem Hund fliegt. Der Hund kann laufen, kann die im Lauf fangen und kann in seinem großen Hütehundebogen, wie er möchte, zum Menschen zurücklaufen. Dann finde ich das eine ganz tolle Sache, wenn derjenige so gut werfen kann, dass es, sag ich mal, in 90-95% der Fälle klappt. Die fliegt vor dem Hund und man muss ja auch nicht immer 100 oder 200 Meter werfen, sondern ab einem gewissen Alter sind die ja auch glücklich, wenn die 2-3 Meter nur mal fliegt und man kann hinterher laufen.
Ja.
Man kann eine Frisbee rollen, dass die auf der schmalen Seite rollt. Dann kann der Hund die auch im Laufen nehmen und in der Bewegung zurückbringen. Dann finde ich es eigentlich
vernünftig.
Ganz schön, der Hund springt nicht, der knallt nicht auf alle Viere, der dreht sich nicht in der Luft, dann ist es was Schönes, was ich machen kann. Und dann muss ich nicht eine halbe Stunde spielen, weil der Terrier oder der Ball-Junkie oder Frisbee-Junkie immer noch möchte, dann mache ich das halt 2-3 Mal, was schön war. Und ich suche mir auch einen entsprechenden Untergrund. Also auch alle, die wirklich Frisbee spielen, die gehen, ich sage jetzt mal, auf den Fußballrasen, wo man weiß, der Boden ist glatt, sind keine Löcher drin, der ist relativ weich und hat trotzdem für den, bietet dem Hund einen guten Halt.
Also ein Fußballplatz mit Gras.
Ja.
Ist eigentlich die hintere Bemuskelung des Hundes für Springen geeignet? Ist es eigentlich? Also es ist ja so, dass viele sagen, eigentlich nicht, denn Springen ist ja eine ganz seltene, also die zum Beispiel jetzt ihre Hunde immer wieder ins Auto springen lassen, was ich ja nicht mache, sondern diese Bewegung nach dem Spaziergang hier volle Pulle auf die Hüften.
Ich denke, der hüftgesunde Hund, das kommt auch so ein bisschen auf die Rasse an, wie groß, wie schwer, wie lange Beine er hat. Also ich würde das Dackelchen jetzt auch nicht in mein Volvo hinten reinspringen lassen, in den Kombi. Wir haben aber junge Mallis, die springen also auch mal 2 Meter.
Malinois,
genau, die springen auch mal 2 Meter, 2,50 Meter oben in die Hundebox rein, ohne irgendwie, ich hatte auch schon Hütehunde, ist einfach auch mal, die springen manchmal einfach auch so hoch. Auch da ist die Frage, wie oft, wie viel. Ich finde oft das Rausspringen aus dem Auto noch bedenklicher, wenn es diese höheren Autos sind. Alle fahren ja jetzt so ein bisschen diese SUVs, Geländewagen, weil das voll auf die Schulter und den Ellbogen geht.
Das ist eine wichtige Sache, genau.
Rausspringen und dann sind die auch noch kalt.
Entschuldigung, ja, wir wussten gerade, wir müssen mal wieder ein bisschen Musik machen. Ja,
ich kann es auch nach der Musik erzählen.
Ja, gut, genau.
Dann ja, ist doch schön,
ist doch schön.
Also jetzt habe ich Folgendes gelernt. Es ist so, der Hund, der hat 4 Beine, die ersten 2 vorne, die fangen an und laufen. Dann denkt der Hund nach drüber und zieht die anderen beide hinterher. Ist das richtig? Gut. Bei mir ist es nicht so ganz, ich habe nur 2. Also ich gehe zuerst im linken und dann ziehe ich immer das rechte nach. Sieht blöd aus, aber es ist halt so.
Hundesport. Wir sind beim Hundesport, liebe Sabine. Wie viel, wie oft, wie hoch?
So, ich wollte es kurz noch zu Ende erzählen. Ich sehe das auch immer in der Praxis, dass viele kommen, ach, und er mag nicht mehr, der Hund, und der spielt sonst viel mehr und länger. Und wenn man dann so fragt, sieht man eigentlich, dass die Leute den jeden Tag einfach nur einen Ball oder die Frisbee mitnehmen und mit dem Hund spazieren gehen und dann wird es geworfen oder auch noch ein Stöckchen. Das wollen wir jetzt ganz vom Thema lassen, wie ungeeignet das ist. Und wenn man so fragt, ja, ich werfe das 20, 30 Mal eine halbe Stunde und das muss ich doch mitnehmen, die Frisbee oder den Ball, sonst läuft mir ja auch der Hund weg. Und diese Dinge mit diesen Stops und Sachen sind einfach zu viel. Die Leute sind dann immer ganz entsetzt und glauben, ich erzähle irgendwie ganz komische Sachen. Wenn ich sage, jeder, der mit seinem Hund zum Beispiel Frisbee sportmäßig, turniermäßig trainiert, die Hunde werden aufgebaut, die kriegen Sprungtraining, die lernen gewisse Sprünge, Bewegungsabläufe, die werden aufgewärmt, die bekommen einen Cooldown. Und da ist so ein Training, ist vielleicht 5 Minuten, dann sind die Hunde sowohl körperlich als auch geistig einfach fertig. Und es wird auch nicht jeden Tag gemacht, sondern vielleicht, ich sage jetzt mal, 2-mal die Woche. Und ersetzt dann aber auch einfach ganz viele lange von diesen sonstigen Spaziergängen, wo es immer heißt, ach, diese Hunde müssen alle stundenlang laufen. Für einen Hund ist es ja viel. Also er jagt, das ist ja wie Beutejagen, so eine Frisbee irgendwo in der Luft fangen oder den Ball. Und das erfordert ja ganz, ganz viel Koordination. Der muss ja sehen, wo er hinrennt. Ist da ein Loch, liegt da ein Stein, muss ich über irgendwo drüber springen, muss die Umgebung noch im Auge behalten, was kommt da, kommt ein anderer, der mir die Beute wegjagt, wie auch immer, wo ist die Beute, wenn sie fliegt, dann muss er nach oben und nach unten gucken, das ist ja auch eine immense Kopfleistung und da sollte man auch wirklich sowas immer überlegen und dann nicht stundenlang spielen, sondern sagen, 2, 3-mal, vielleicht 5-mal, kommt ja auch immer drauf an, wie weit, wie hoch,
wie häufig sind Beinbrüche? Wir haben jetzt auf der Hundewiese, ist der in so ein unglückliches Loch getreten. Einer der Hunde hatte einen Beinbruch.
Also das kommt immer wieder vor. Ich kenne so ein paar Fälle, einen aus dem Bekanntenkreis, ganz traurig. Das war dann nicht der Beinbruch, sondern der Hund hat sich wirklich beim Spielen auf der Wiese mit seinem Hundekumpel das Genick gebrochen. Die sind gerannt, das war so ein bisschen eine abschüssige Wiese. Der ist in irgendein Loch getreten, hat sich überschlagen. Also ganz dramatisch, ganz schrecklich. Das hat uns also alle wirklich sehr, sehr getroffen, weil keiner mehr irgendwas machen konnte und wir die Hunde da immer mal so nach dem Training auf der Wiese laufen hatten. Ich kenne sonst noch aus dem Bekanntenkreis von so einem kleinen jungen Sheltie. Der ist im Park ins Mauseloch getreten, kommt aber bei den kleinen Rassen in dem Wachstumsalter relativ oft mal vor. Die werden dann versorgt. Sonst beim Spielen der Hunde untereinander kenne ich relativ wenig. Also wir haben oft ein großes Rudel, da passiert, ist toi 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 bis jetzt nichts Schlimmes passiert. Aber man muss natürlich auch als Mensch immer gucken, wo lasse ich die Hunde rennen? Nehme ich irgendwo den Strand oder habe ich eine Wiese, einen großen eingezäunten Hundeplatz, wo ich weiß, der Boden ist einfach eben, es gibt nicht viele Löcher oder gehe ich irgendwo hin, wo sonst die Karnickel leben und ihre Bauten graben? Also muss man einfach auch so ein bisschen gucken.
Der ist echt hängen geblieben. Aber also jetzt Beinbruch und dann wird operiert, aber nicht gegipst, sonst wuchern die Knochen. Ist das noch richtig? Habe ich mal in der ersten Hilfe gelernt. Also man schient das. Also der ist jetzt operiert worden, dieser Hund, und wird wieder mäßig laufen gelehrt.
Also ist unterschiedlich, kommt einfach auf den Bruch an, was, wann, wo, wie gebrochen ist, vom Alter des Tieres, wie ist es gebrochen, wird es konservativ versorgt, wird es chirurgisch versorgt und eigentlich laufen die meisten, ich sag mal, wenn es von den Chirurgen, ich bin ja nun keiner, richtig gut gemacht ist, ist es relativ unkompliziert bei diesen
einfachen Die laufen Brüchen. Relativ schnell.
Die laufen relativ schnell wieder. Wenn es irgendwie mit Platten und so versorgt und stabil ist, dann können die auch relativ sofort danach wieder laufen, halt nicht voll belasten. Das ist ganz klar. Da ist dann der Mensch gefragt, so in der Heilungsphase, bis es alles wieder durchgebaut ist und stabil. Und dann ist es für die meisten eigentlich wieder gut und für den Hund auch vorbei.
Jetzt so Sache Auslauf. Es ist ja immer so ein Wort, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, Auslauf. Wie viel und warum brauchen wir zum Beispiel eingezäunte Hundewiesen, Hundezonen? Siehst du das so oder bist du wie ich eigentlich der Meinung, dass wir mit unserem Hund ihn draußen bewegen können? Oder hast du da viele Hunde, die so etwas brauchen jetzt, so was Eingezäuntes zum Toben und Spielen? Denn ich war sehr oft und habe geguckt, die toben nicht. Die stehen eigentlich um ihre Besitzer rum und spielen in den wenigsten Fällen, also das, was ich gesehen habe. Wie siehst du das? Oder ist das eine falsche Meinung von mir?
Also ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, diese klassischen Hundewiesen und Hundeauslaufplätze kenne ich nicht, weil meine würden da auch nicht hingehen. Die fänden das einfach, was soll ich da dastehen und fremde Hunde. Also wenn, dann wollen meine Hunde eigentlich mit mir gehen oder die wollen einfach die wollen einfach mal rausgehen und wir gehen in den Wald oder setzen uns auf die Wiese. Die wollen schnüffeln, nach einer Maus graben, über ein paar Baumstämme turnen, sich aufregen, weil vielleicht irgendwo ein Eichhörnchen sitzt oder eine Krähe fliegt. Einfach schlichtweg Hund sein. Aber grundsätzlich, denke ich, ist es immer so, wenn sich die Hunde nicht kennen, dann spielen die auch nicht miteinander. Also ich gehe auch nicht in den Wald und guck, wer da sonst noch läuft, lauf auf die Leute zu und sag, wir müssen jetzt miteinander spielen oder uns unterhalten. Ja. Ich laufe vielleicht vorbei, wenn jemand auf dem gleichen Weg ist und grüß, aber mehr ist eigentlich auch nicht. Ich denk,
du siehst es auch so, dass die Hunde auch so sind, also die nehmen auch nicht jeden.
Ja, warum auch? Also das sind ja engere Kontakte und normalerweise, also wenn man so ein bisschen zurückgeht oder sich ein verwildertes Haushunderudel mal anguckt, die ganzen Beobachtungen auch vom Bloch, gibt's da ja viel von Herrn Günter Bloch, dann sieht man ja auch, eine Begegnung mit einem fremden Rudel ist ja eigentlich immer die Gefahr, dass die eigenen Ressourcen beschränkt oder weggenommen werden, sei es Futter, sei es irgendwelche bequeme, trockene Schlafplätze oder ein schöner Badeplatz. Wasser ist eigentlich immer eine heiß umkämpfte Ressource, eine Quelle für Tiere. Und dann ist ja eigentlich eher erstmal so, Warnung angesagt, was guckst du? Wir gucken auch mal. Und dann ist eigentlich ganz klar, bis hierher gehört's uns. Und da drüben könnt ihr vorbeigehen. Das heißt, dieses von Leuten oft so vermeintlich als aggressiv oder böse interpretiertes Hundeverhalten schafft fremden Hunden untereinander relativ schnell Klarheit. Okay, der will nicht spielen, der will seine Ruhe und das gehört ihm, das ist sein Revier, also da gehe ich mal vorbei.
Genau, und es ist auch so, dass ich finde, dass er nicht nur seine Ruhe will, sondern er will jetzt nicht mit dem spielen. Also es ist dann, wenn ein anderer käme, der ihm besser liegt, könnte es ja sein, aber nicht mit dem. Er möchte sich das selbst aussuchen und so sind wir ja auch. Gassi-Runde. Da hattest du in der vorigen Sendung gesagt, Hunde gehen den Menschen zuliebe mit. Also bei dir muss auch was auf der Gassi-Runde, wie du eben schon gesagt hast, passieren.
Ja, also ich denke, es gibt, also für mich gibt es zwei verschiedene Gassi-Runden. Die eine ist einfach die, weil die Hunde sich mal lösen müssen und Pipi machen und so. Das ist, man kann auch sagen, die Toilettenrunde, die eine Runde. Die braucht aber normalerweise, also wenn die Hunde das kennen, bei uns geht es ganz gut auf Kommando.
Ah ja.
Wo man dann mal sagt, ihr geht jetzt raus, ihr geht jetzt einfach mal Pipi machen und dann ist es auch wieder erledigt. Und dann kann man sagen, man geht spazieren, man geht spielen, macht was. Und das andere ist einfach so, wo ich sage, ein Spaziergang mit meinen Hunden. Das ist aber oft mal gar nicht weit. Wenn es jetzt warm wird, gehen wir manchmal nur an Bach.
Richtig.
Und dann haben die Spaß, die laufen da ein bisschen rum, die planschen durchs Wasser, die gucken, chillen so ein bisschen und dann gehen wir eigentlich wieder zurück. Die sind glücklich, zufrieden und die sind auch müde.
Wunderbar. So, dann, dass Hajo nicht müde wird.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Das hat er gut gemacht. Mein Gott, nein, auswendig hat er auch noch gelernt, der Gute. Was mir aufgefallen ist bei den Hunden und bei den Herrchen und Frauen. Da muss ich mal was dazu fragen noch, bevor wir zum nächsten Titel kommen. Wer gleicht da eigentlich manchmal wem? Ich habe mir schon gedacht, mein Gott, ein Hund kann sich nicht so verändern, aber die Menschen können sich doch verändern. Ist das wirklich so, dass die teilweise die Hunde oder die Herrchen oder die Frauen sich dem Hund anpassen?
Das ist eine gegenseitige Anpassung. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an mich denke, ich habe mich an das Grauschwarze von Shadow angepasst, weil einfach jeder gesagt hat, was ein hübscher Hund. Und da habe ich gedacht, machst du doch mal. Vielleicht sagt das zu mir auch mal jemand.
Ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Also ich bräuchte dann den Langhaardackel. Ne? Ich bräuchte einen Langhaardackel. Alles klar, Inge, danke dir.
Liebe Sabine, ich glaube, beobachtet zu haben, dass zu viel Spazierengehen Stress ist. Spazierengehen ist jetzt für mich eine Gassi-Runde ohne Auslastung. Wenn ich jetzt mit meinem Hund 4 Stunden gehe und ihn nur vor sich hin bewege, halte ich das für Stress. Kannst du dich dem anschließen oder eher nicht?
Also ich denke, da ist ganz viel Wahres dran. Man sieht es ja auch oft, dass viele Hunde nur ihrem Menschen zuliebe noch mitlaufen. Denen ist es einfach zu weit, zu viel. Und die sehen auch keinen Sinn in der einfachen Bewegung ohne Ziel. Also es ist für die Hunde einfach zweckfrei.
Also Hunde wollen immer was vorhaben. Hunde gehen nicht raus, ohne dass sie was vorhaben. Sexualpartner treffen, Schnüffelchen machen, Spielchen machen. Also du siehst das auch so, dass sie nicht nur um des Laufenwillens rausgehen.
Also man sieht es ja auch, wenn man so diese verwilderten Hunderudel beobachtet. Im Prinzip chillen die ganz viel, die schlafen ganz viel, die dösen, die spielen mal miteinander, die gucken mal. Und machen zwischendurch mal so einen kleinen Spaziergang durchs Revier. Da wird mal markiert, so ist das Revier. Mhm. Oder man geht mal mit den jungen Hunden, so mit dem Nachwuchs, dass die einfach mal was lernen oder sehen. Und dann ist noch die Zeit, ich sag mal, für die Futterbeschaffung da. Mhm. Die ist ja aber sehr ziel- und zweckorientiert. Und ansonsten...
Da gehen die Hunde in den Zoopalast und wissen dann, was...
Wie auch immer, die gehen dann ihr Futter kaufen.
Oh, das war Werbung. Verzeihung, ja.
Wo auch und... Sonst können die auch ganz, ganz viel schlafen und brauchen auch diese Ruhephasen, die uns Menschen ja oft zu lang vorkommen. Aber jeder, der wirklich das mit Hunden arbeitet, ich meine jetzt auch richtig arbeiten, Sprengstoffhunde, Lawinenzughunde, die auch an die Grenze ihrer Belastbarkeit oft mal müssen oder darüber hinaus, weiß, dass diese Hunde sehr, sehr viel Ruhe dann brauchen und Schlaf, um das auch alles verarbeiten zu können und wieder einsatzfähig sein. Also müssen die gar nicht so viel laufen. Sie tun es ja von sich aus auch nicht wirklich. Also es gibt ganz wenige Rassen, ganz alte so Hütehunderassen, die laufen mal von sich aus noch oder sind früher mal ganz weit gelaufen.
Huskies, die sind eigentlich
die
eher...
Huskies, die Birdies sind ganz früher ganz weit gelaufen. Das wusste ich nicht, die in der Heide die Schafe... die großen Herden gehalten haben und praktisch so die lebenden Laufzäune waren. Die sind große Strecken gelaufen, das muss aber ganz, ganz lang her sein.
Das ist wirklich sehr lange her, genau. Also Hunde gehen natürlich auch zu Fressnapf und zu anderen, das wollte ich eben nur noch mal betonen. Was meinst du denn und was weißt du denn, wie lange braucht ein Hund, bis er sich warm gelaufen hat? Und du hast vorhin von Aufwärmen und Abkühlen gesprochen, diese Phasen, das interessiert mich nochmal.
Also ist so ein bisschen unterschiedlich, im Winter dauert es sicher länger als im Sommer und auch im Winter bekommen alle Hunde, seien es diese Hunde für Schlittenhunderennen oder im Sport, die bekommen eigentlich vorher, sind die eingedeckt, wie ein Sportpferd auch, werden dann erst zum Wettkampf abgedeckt, damit die also relativ lang auch ihre Körperwärme halten, nicht auskühlen, werden danach auch wieder zugedeckt und geführt. Die Zeit ist, ja, die Hunde, die wissen, die Schlittenhunde zum Beispiel, jetzt wissen, sie fahren auf so ein Rennen, die sind natürlich schon aufgeregt, die haben ganz anders Adrenalin. Wir machen es bei unseren Hunden individuell. Es gibt viele, die werden vorher einfach mal so ein bisschen geführt vom Wettkampf, warm geführt, warm gelaufen, dass man auch ein bisschen mit ihnen läuft. 10 Minuten, 20 Minuten. Mhm. Die machen allerdings auch so Dehnübungen, Streckübungen, dass die wirklich durchgedehnt sind, nicht nur warm von der Muskulatur. Werden dann manchmal noch mal kurz weggebracht, dass die wirklich ruhig bleiben und dann vorm Start noch mal geholt. erst kurz
vorher. Was ist das, was ihr da macht? Für was werden die warm gemacht?
Die laufen im Agility.
Ach ja. Mhm. Geht das eigentlich alleine oder läuft da ein Mensch nebenher?
Da läuft der Mensch nebenher, der muss den Weg zeigen. Der muss die Nummern lesen und führen, das ist ganz klar. Also es gibt ganz toll ausgebildete Hunde, die von Menschen mit Behinderungen geführt werden. Die können die sehr, sehr weit schicken und auf Kommandos. Das ist ganz faszinierend, was diese Teams leisten. Die messen sich ja auch mit, ich sage mal in Anführungszeichen, den normalen Teams ohne Einschränkungen. Und da bin ich immer ganz begeistert, wie die doch zusammenarbeiten und wie führig diese Hunde sind und was die kennen und wissen dann, dass die in das linke Tunnelloch müssen und nicht in das rechte. Also Hut ab vor den Leistungen, die diese Teams bringen. Und dann haben wir halt auch zum Aufwärmen Hunde, die werden vorm Start geholt, werden dann da mal 20, 25 Minuten aufgewärmt. Und wir bringen die Hunde immer erst weg, wenn die wirklich von der Atmung relativ normal sind. Die werden nochmal geführt, dürfen spazieren gehen, sich auslaufen. Wie im Prinzip auch beim Pferd, beim Rennpferd haben, wenn es kalt ist oder feucht oder regnet, auch mal noch entsprechende Decke drauf und bekommen auch erst danach was zu trinken. Dass die wirklich erstmal auch so ein bisschen runtergekommen sind, bekommen dann was zu trinken und kommen dann weg und dürfen, ich sag mal, am Ende nach so einem Turnier gibt's für alle auch nochmal so eine normale, ganz normale Spazierrunde, dass sie so ein bisschen Stress abbauen können, nochmal laufen, sich lösen und dann geht's eigentlich nach Hause und es gibt Essen.
Toll, das ist doch ein schöner Abschluss für die nächste Musik.
Ja, ja, die kommt auch gleich. Liebe Kinder, wenn jetzt Kinder an irgendwie am Hörer sind, vom Hörer, sage ich schon, am Apparat sind, und daheim, zu Hause, bei der Mama, gell, die Mama ist schon rot angelaufen, als das Wort Sexualpartner gefallen ist, ne, aufwärmen, abkühlen, gedeckt und so, weil das betrifft Hunde, ihr lieben Kinderlein, ja, das von der Mama mal erklären, dass es wie bei den Bienchen ist und bei den Menschen, da können wir mal anfangen.
Okay, da kommt noch Kastration, da kannst du
was kommt noch? Anziehen. Kastration.
Da kannst du dich warm anziehen.
Du kannst mich warm anziehen, okay.
Wir sind wieder dran. Wir waren jetzt bei der Wärme. Und von der Wärme, Warmlaufen, kommen wir zum Sommer. Wie ist es denn im Sommer? Also das Toben bei großer Hitze kann ja lebensgefährlich sein. Hitzschlag, wie erkenne ich ihn? Was mache ich ihn? Wie oft erlebst du das? Was hast du da für Erfahrungen?
Also grundsätzlich sollte man sich einfach so als Hundebesitzer merken, Temperaturen über 20 Grad sind nichts mehr für Hunde, um von denen wirklich Leistung zu verlangen, das sagen alle, die so im Herz-Kreislauf-Bereich tätig sind, die Hundekardiologen ab 20 Grad, wenn die schon so ein bisschen vorbelastet sind, sind einfach keine guten Temperaturen mehr. Nun, nichtsdestotrotz müssen Hunde arbeiten. Es gibt ja auch viele, die mit ihren Näschen und allem da sowieso schon eingeschränkt sind, die haben mehr Probleme. Wir Menschen dürfen einfach nicht vergessen, die Hunde können nicht schwitzen wie wir. Das ist ein riesen Faktor beim Kühlen, um die Körpertemperatur konstant zu halten.
Keine Schweißporen über dem Körper.
Genau, sie können also nur hecheln. Und was ich mir immer wieder mal nachlese, weil ich es beeindruckend finde, ist, dass so ein durchschnittlich großer Hund in der Stunde, wenn es warm ist, 1 Liter Wasser nur zum Hecheln verbraucht und verdunstet übers Hecheln. Und das finde ich schon richtig, richtig viel. Wenn man dann sagt, er ist im Sommer mal so zwei, drei Stunden draußen, so die Spaziergänge, wie auch immer, ist es doch eine ganz ordentliche Menge Wasser, die man eigentlich berücksichtigen sollte, wenn man was mit seinem Hund macht, weil sonst kommt es eben ganz schnell zum Hitzschlag. Der Körper hat zu wenig Flüssigkeit, der kann nicht mehr kühlen, das Blut dickt ein, es kommt zu den ganzen Kreislaufstörungen, Durchblutungssachen, zum Kollaps, zur Bewusstlosigkeit und die Hunde fangen an zu schwanken, denen wird übel, man muss die halt dann, ihr kennt das wahrscheinlich vom Erste-Hilfe-Kurs, ganz schnell in den Schatten bringen.
Und den Hintern hoch.
Genau, dass das Blut wenigstens wieder in den Kopf läuft, soweit es noch laufen kann und versuchen ganz vorsichtig langsam zu...
Also den Hintern hoch vom Hund, ja.
Vom genau. Hund, genau. Ja. Ganz langsam zu kühlen den Hund, also auch nicht einfach ins Wasser werfen.
Ja,
das ist dann auch nicht gut. Ja, viele tun das ja. Und auch da sind halt wir Menschen gefragt. Die Hunde wissen es nicht, die merken es nicht. Viele Hunde haben eine ganz schlechte Hitzewahrnehmung. Das sieht man dann oft mal so bei den Elternhunden. Der Shadow ist jetzt auch schon so ein bisschen älter. Die gehen manchmal ganz gern in die Sonne. Die genießen das auch, die legen sich hin. Und dann schlafen die ein und dann schlafen die und ich habe schon oft gesehen, die muss man wirklich mal wecken, gerade die schwarzen Hunde, weil es die manchmal auch wirklich richtig spät erst merken, dass sie sich da selbst
grillen. Also ich habe das Gefühl, es gibt ja diese Leguane, die wissen, wann ihr Vitamin-D-Spiegel aufgefüllt ist. Hunde legen sich in die Sonne, hecheln so oder atmen so ganz flach, füllen ihren Vitamin-D-Spiegel auf, der ja gut ist für Knochengelenke und eigentlich den ganzen Körper. Und dann gehen sie wieder rein und legen sich wieder ins Kühle. Nur sie würden sich nie bewegen. Die würden nie laufen.
Die liegen in der Sonne nur so. Ich sehe es mal, wenn die, je älter die werden, die muss man manchmal so dran erinnern, du liegst jetzt lang genug in der Sonne, wach mal auf, oder die schlafen einfach ein. Sie würden sich nicht wirklich bewegen und was tun.
Ja.
Das ist richtig. Aber wir Menschen wollen uns ja immer bewegen und unsere Hunde sollen immer was tun. Dann muss man eben auch entsprechend Sorge tragen. Man kann die Hunde, wenn man weiß, es wird warm, die müssen, es gibt ja auch Hunde, die was tun müssen. Also der Schäfer kann nicht sagen, es hat über 20 Grad, ihr kriegt jetzt alle Hitze frei und die Schafe dürfen alleine.
Ja.
Das geht einfach nicht. Oder auch im Sport oder Rettungshunde, die in der Trümmersuche, die müssen ja suchen. Da kann man nicht sagen, wir suchen wieder, oder die Sprengstoffhunde.
Aber die werden dann schneller rausgenommen wieder.
In den Flugzeughallen, die werden einmal vor der Arbeit richtig, müssen die Hunde richtig trinken. Mhm. Also so ein Zwangstränken, wo man sagt, man schüttet dann so ein bisschen Ziegenmilch ins Wasser, dass die einfach mal einen halben Liter, einen Liter einfach
Ziegenmilch
trinken. Mhm. Ja, weil sie das gern mögen. Oder man rührt so zwei Löffel Joghurt und das Wasser, dass die einfach mal eine gewisse Menge Flüssigkeit auch schon drin haben, bevor es losgeht. Dann gibt es natürlich auch, wo ich sage, es gibt inzwischen ganz tolle, man kann die Hunde nass machen, dann hält es eine Zeit lang, und es gibt inzwischen ganz tolle Kühlwesten, die man den Hunden anziehen kann. Die sind wirklich, wirklich super. Und die Autogeschichte, das hören ja alle, man soll die nicht im Auto lassen. Ich finde auch, man sollte immer einen Napf mit Wasser im Auto stehen haben, in der Hundebox oder wie auch, oder dann eben das Auto aufmachen, dran denken, man muss den Hund raustun, abhängen. Klimaanlage, wer mit dem Hundehänger fährt, die haben meistens eine Klimaanlage oder einen Ventilator. Also man kann schon relativ viel tun, und dann sind die Hunde auch bereit für uns mal bei Temperaturen über 20 Grad.
Gut, jetzt
zu arbeiten.
Du sagtest jetzt ein Liter Wasser hecheln. Schaffen das die Hunde mit diesem Hecheln, den gesamten Körper zu kühlen oder nur den Kopf oder nur gewisse Organe? Wie weit geht dieses Hecheln, was ja sehr schnell geht? Was können die da kühlen?
Oh, schwierige Frage, gute Frage. So genau habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ah, okay.
Ich denke, sie können ihren Körper so weit kühlen, dass sie die Körpertemperatur unter
37 Grad.
Ja, die sind ja ein Grad höher als wir angelegt unter dem kritischen.
Also 39
Punkt halten
ist es
können,
schon kritisch,
wo man sagt,
38.
Also um 40, über 39, 40, wo dann das anfängt, das Eiweiß
zu gerinnen.
Fest zu werden, zu gerinnen, oder auch das Blut dick wird, das scheinen sie schon zu schaffen.
Okay.
Aber sicher nicht bei Dauerbelastung. Dafür sind Hunde einfach auch nicht ausgelegt, dass die bei der Hitze Marathon laufen, mit zum Joggen gehen. Also sowas machen eigentlich nur Menschen. Ne?
Ja, richtig. Ja.
Da gibt es auch irgendwie so ein arabisches Sprichwort. Ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenbringe, aber nur Narren und Hunde gehen dann irgendwie in die Hitze, oder nur die Menschen rennen.
Ah ja.
Bei der Hitze
so,
rum,
ja.
So.
Kenne ich nur, wenn der Wind jagt, sollte der Jäger nicht jagen. Das kenne ich auch so in diesem, genau. Jetzt, da haben wir ja Schock und Ohnmacht. Der Schock ist ja etwas anderes als, wir haben ja jetzt den Hitzschlag, Schock und Ohnmacht. Wie würde denn der Hundebesitzer das auseinanderhalten können? Schock, also zum Beispiel nach einer Beißerei kann Schock auftreten. Wenn man in Urlaub fährt, lässt den Hund im neuen Hotelzimmer einfach da, macht einen Bummel, kann er einen Schock kriegen.
Also der kann den Schock bekommen, weil er nicht gewohnt ist, allein zu bleiben in dem Hotelzimmer, weil er Angst bekommt. Das ist natürlich dann möglich, dass er aus Angst
den
Schock
bekommt.
Wie äußert
sich der Schock? Was macht er da?
Der Schock ist ja immer so ein lebensbedrohliches Kreislaufversagen, wo im Prinzip, ob es jetzt durch einen Unfall oder Auslöser auch immer, eigentlich der Körper nochmal versucht, zumindest die lebenswichtigen Organe aufrecht zu erhalten. Also das Herz, die Gehirndurchblutung und von allem anderen abschaltet. Das heißt, die werden in der Peripherie ganz kalt. Und Ohnmacht ist ja so das Klassische,
noch wie früher
die Fräuleins in Ohnmacht gesunken sind, weil sie einfach zu wenig Luft bekommen haben oder...
Die haben ihr Mieder zu eng geschnürt und dann haben
Mir ist noch nie eine Freundin in Ohnmacht gefallen, Entschuldigung.
Was heißt?
Von was sprecht ihr?
Okay, du hast noch nie eine geschockt. Gut, wir machen jetzt hier bei Hundimedia lieber weiter. Also dieser Schock, Ohnmacht ist ja ansprechbar noch, gell? Es ist gerade noch so.
Genau, aber es gibt natürlich auch Hunde, die einfach mal vor Aufregung oder Trieb umfallen, so ohnmächtig werden. Vor lauter Aufregung und dann hört das Bewusstsein auf, das passiert schon. Man kennt man auch gerade mal so bei den Hüdehunden.
Die
sich dann so aufregen, reinsteigern und wenn die merken, das funktioniert. Also ich habe auch schon welche gesehen, die das dann bewusst machen.
Echt?
Die stellen sich dann hin, verdrehen die Augen, schwanken, kippen um. Ich hatte mal so einen, wenn der keine Lust hatte, irgendwas zu arbeiten, dann hat er angefangen so, wie die Kinder, wenn man denen was sagt, was ihnen nicht passt. Ich schwank mal so ein bisschen, die Augen verdreht und dann so. Und dann fängt mich mein Frauchen auf und...
Und wie hast du den Unterschied rausgekriegt, um Himmels Willen?
Also man hat es, der Hund hat es immer wieder getan und auch in Situationen, wo man einfach wusste, es gibt keinen Grund. Es war nicht heiß, es war nichts, er sollte, ich sag mal, für die Begleithundprüfung Fuß gehen und hatte keine Lust. Ich kenne auch einen, der kriegt dann immer Atemnot und muss husten, ganz fürchterlich, weil dann alle glauben, man zieht ihn so an der Leine. Nein, er macht es, weil er dann einfach...
Aber für sowas jetzt zu erkennen, muss man ja schon Wissen haben. Wenn mein Hund die Augen verdrehen würde und wird umfallen, dann würde ich also erstmal einen Schock kriegen.
Genau. Es sind auch alle die ersten paar Mal gelaufen und ganz entsetzt und schrecklich und was ist mit dem? Aber also ich kann das auch von, ich kenne das auch von kleinen Kindern, die das machen, die dann, wenn ihnen irgendwas nicht passt, die stellen sich ja auch hin, verdrehen die Augen und dann falle ich einfach mal um.
Das ist ja ein Ding. Das hätte ich denen jetzt gar nicht zugetraut. Kindern, ja, aber Hunden.
Also habe ich auch schon gesehen, gibt es aber auch, weil die sich einfach manchmal so in was reinsteigern, dass die...
Ja, Hütehunde kann ich mir schon vorstellen, genau.
Die müssen dann wirklich so ein bisschen in Schatten oder ins kalte Wasser.
Bei über 20 Grad Leistung? Was ist denn da Leistung? Also zum Beispiel jetzt, wir sind jetzt unterwegs, es wird jetzt immer wärmer. Man kann den Spaziergang jetzt fortsetzen, aber da wäre jetzt Springen, Rennen, Agility. Würde das zur Leistung gehören oder ist das auch schon ein normaler Spaziergang? Also wir gehen ja sowieso immer im Schatten, aber interessant ist das schon mal, wo fängt die Leistung an bei über 20 Grad?
Kommt auch so ein bisschen auf den Trainingszustand des Hundes an. Ich denke, ich sag mal, ein Hütehund, der immer an die Schafe muss, der muss halt, der weiß, aber auch wenn mir warm wird, springe ich schnell in den Trog mit Wasser, kühle mich wieder ab und mache dann weiter. Ich würde mit meinen Hunden zum Beispiel nicht mehr fahren. Wie viele jetzt den Zughundesport, der ist ja populär, da würde ich die nicht mehr... einspannen und richtig rennen lassen, sondern wo ich sage, gut, entweder müssen die locker fröhlich da bis sie vor sich hintraben, das sind sie gewohnt, oder wir machen das Ganze früh morgens, wenn es dann halt um 10 schon 20 Grad hat und wir kommen zurück, dann können die sich abkühlen oder ich plane die Runde so, dass ich bis am Bach fahre, dann können die Hunde im Bach planschen, dann sind die nass und es geht gemütlich zurück oder die kriegen ihre Kühlweste an. Ich denke, auf dem Turnier im Agility sind die Hunde maximal 2 bis 4 Minuten unterwegs. Das heißt, wenn die Hunde aus dem kalten Hänger kommen oder die Kühlweste auskriegen oder nass sind, dann ist es ein Zeitraum und danach sofort wieder gekühlt werden und in Schatten kommen.
Ah, gut.
Sie müssten ja auch mal vom Verfolger davonlaufen oder das ist sicher ein Rahmen, den ein gesunder Hund
ohne weiteres
abkönnen sollte, ja.
Tja, über meine Schocks spricht wieder mal keiner, aber okay. Ich überlege gerade, bitte?
Was hast du denn für einen Schock?
Ach, ich kann das gar nicht erklären.
Siehst du, deshalb haben wir dich auch nicht gefragt.
Ich habe gerade überlegt, wann ich zum letzten Mal so richtig gehäschelt habe. Ich kann mich überhaupt nicht entsinnen, wann das war. Ich bin schon älter und dann kommt das Alzheimer dazu und dann vergisst man einfach.
Hundimedia, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio Inge Wittne-Vogt und Hajo Berge.
Jetzt kommt die Reisezeit, der Sommer, die Sandmücke lauert schon. Wann sticht sie, wo, Land, Tageszeit, Name und Farbe der Mücke? Erzähl doch mal.
Also fand ich nochmal ein ganz interessantes Thema, weil ich mich jetzt vor der Sendung auch nochmal ein bisschen mit befasst habe, mit den ganzen Mücken, den Sandmücken, den Stechmücken. Interessant ist ja immer, dass nur die Weibchen stechen. Mhm. Die Männchen sind ja sowohl bei den Sandmücken als auch bei den Stechmücken ganz lieb und nett. Die saugen überhaupt kein Blut. Das sind nur die Damen.
Ajo sagt jetzt gleich, wenn wir nicht aufpassen, wie
ich
im Leben.
Der Schlag gleich hier. Schön. Der sticht
dafür im Vogelreich singen nur die Männchen. Hier stechen nur die Weibchen. Es ist doch alles
okay,
eine Gerechtigkeit.
Mach bitte sachlich weiter, ja, danke.
Ich finde das hochsachlich.
Das war ja, jetzt ganz, doch. Das stand überall, die weiblichen Sandmücken, die weiblichen Stechmücken. Gut. Also die
müssen ja auch Kinder ernähren, müssen ja auch Kinder großkriegen. Ja, okay.
Genau.
Gut.
Die Sandmücken heißen natürlich nicht Sandmücken, weil die im Sand leben, sondern aufgrund ihrer Farbe und ihres Aussehens. Sie sehen so ein bisschen sandig aus. Wenn man sich, ja, wie soll man anfangen? Wollen wir die Sand- und die Stechmücken vergleichen so ein bisschen? Oder
ja, auf
die
jeden
Sandmücken
Fall. Tut weh, tut nicht weh, ja.
Also beide, sowohl die Sand- als auch die Stechmücken, die sind nachtaktiv. Bei den Sandmücken kann man sich gut merken, ziemlich genau die eine Stunde nach Sonnenuntergang bis eine Stunde vor Sonnenaufgang. Bei uns in Europa kommen die in diesen warmen Nächten so von Mitte Mai bis Ende Oktober vor, je nachdem, wo wir uns in Europa befinden. Wichtig ist, wer mit seinem Hund Urlaub macht, immer noch mal dran denken, vor allem in der Hochsaison der Sandmücken, Aktivitätsflugzeit, wie auch immer, so von Mitte August bis Mitte September, die Hunde in der Zeit auch nicht im Auto liegen lassen. Die kleinen Tierchen kommen rein oder sind irgendwie schon mal reingekommen, ohne dass man das mitkriegt, weil sie fliegen ja erst eine Stunde nach Sonnenuntergang los. Wichtig ist, fand ich ganz tricky, hatte ich auch wieder so ein bisschen vergessen, die orientieren sich nachts optisch, das heißt nach Licht, besonders gern nach so gelbem Licht, das heißt Glühbirnen ziehen die wirklich magisch an mit anderem Licht. Geht's? Und diese Sandmücken, die sind ganz, ganz clever. Die fliegen nur schlafende Opfer an. Das Opfer muss tief und fest schlafen, bevor es von denen überhaupt gepackt oder angeflogen wird.
Was die alles wissen, was die lernen.
Finde ich auch erstaunlich, die kleinen Tierchen. Aber anscheinend wissen die, wie auch immer, dass Sandmückenstiche wehtun. Das heißt, das Opfer muss schlafen, dass es den Stich nicht merkt, weil die dann 2 bis 5 Minuten brauchen für ihre Blutmahlzeit, bis sie satt sind. Und sonst müssen sie immer wieder anfangen. Die sind dann wohl auch so clever, die fliegen auf den schlafenden Hund, fliegen auf den Rücken, warten bis der schläft, warten so ein bisschen, bleiben sitzen, gucken, ob der wach wird oder nicht von der Landung und marschieren dann ganz entspannt und vorsichtig auf dem Hund nach vorne, um da ihre Blutmahlzeit zu bekommen, wo der wenig Fell hat, also so um die Nase, Augen, wo die Haut dünn ist, wenig behaart, um dann zu stechen. Bei so Junghunden und Welpen gehen die auch gern noch mal an den Bauch, auf die Bauchinnseite. Die haben so die nackigen, netten, nackigen Babybäuchlein noch, die wir auch so gerne streicheln. Und das sollte man einfach bei den Sandmücken
bis zu alt
berücksichtigen.
Ich schalte es aus hier. Ich habe jetzt gerade festgestellt, Sandmücken meiden das Rotlichtmilieu, weil Rotlicht mögen die ja nicht. Ne?
Also das weiß ich nicht so
genau. Das sind ja so richtige Weiber. So richtige.
Aber ich fand es relativ clever und interessant gut, und nochmal gut, sich das so nochmal so bewusst zu machen. Sie leben ja auch nicht wirklich am Strand, am Sand, sondern so ein bisschen dahinter. Und fliegen auch nicht wirklich hoch. Also der 8. Stock im Ferienhaus oder im Hotel ist relativ sicher.
Das ist ja ein Ding. Aha. Das war ja spannend. Und die Stechmücken, die tun nicht weh, sind aber auch nicht so gefährlich. Die Sandmücke, wenn die jetzt gestochen hat, was löst die aus? Eine bestimmte Krankheit?
Da wollten wir ja dann noch mal so ein bisschen auf die schicke Tabelle, die ich allen mitgebracht habe, zum Zeigen und Angucken nochmal zurückkommen. Die Sandmücke macht überwiegend die Leishmaniose im Mittelmeerraum.
Leishmaniose, also wie merkt man die?
Beim Menschen und beim Hund. Es gibt Hautformen, Eingeweideformen und eine Augenform. gängig ist so der Haarausfall, die Brillenbildung, Haut-Augenveränderungen, Gelenkprobleme und die Leishmaniose kommt durch einzellige Parasiten, die eben von der Sandmücke übertragen werden.
Mhm. Also habe ich sowas. Ich habe Haarausfall. Okay, nee, jetzt kriege ich Krise. Jetzt kriege ich Krise, danach kommt die Ohnmacht und dann kommt der Schock und dann, naja.
Das ist natürlich auch bei den Stechmücken so, bei den auch oft als Moskitos bekannten Tierchen. Mhm. Es sind auch hier nur die Damen, stechen.
Bist du ja wieder fein raushauen.
Mhm. Moskitos insofern einmal problematisch, weil sie eben Herzwürmer übertragen und Hautwürmer. Und das kommt eben nicht nur im Mittelmeerraum, in den Tropen vor, sondern die gibt es auch im Tessin, in der Schweiz und teilweise auch bei uns. Das Klima wird eben immer besser für diese Tierchen. Mhm. Diese Moskitos, diese Stechmücken haben so ein bisschen eine andere Taktik als die Sandmücken. Das heißt, wir müssen da gut aufpassen. Die Stechmücken überwintern die befruchteten Weibchen und legen dann im Frühjahr ihre Eier ab. Das heißt, bevorzugt in so Tümpel, Bachläufe, stehendes Gewässer, diese ganzen Goldfischteiche, was es gibt, Pfützen, wie auch immer, Regentonnen, die Wassertonnen, sowas ist für die alles sehr beliebt. Hier am Rhein, also vergangenes Jahr war es ganz schlimm nach diesen Überschwemmungen, da konnte man sich irgendwie nur noch einsprühen machen, die waren überall, die waren auch auf unseren Hunden abends.
Sind das dann schon die Moskitos da am Rhein, sind das schon die?
Das sind Stechmücken, ja, es sind halt andere Arten, diese Culex und Aedes und wie sie alle heißen. Aber
sind das die schon, die Herzwürmer übertragen? Das sind dann nicht die ganz gefährlichen.
Das sind noch nicht die ganz gefährlichen, aber es tut, ist zumindest auch richtig unangenehm. Und die sind nun so clever, die können immer anfliegen, die wissen, dass ihre Stiche nicht wehtun. Die fliegen also ihre Opfer an, warten ganz kurz, ob die Landung bemerkt wurde, wenn nicht... suchen die unter der Haut ein Blutgefäß, stechen zu und saugen und verschwinden wieder. Die orientieren sich jetzt nicht so optisch, sondern die nehmen Körperwärme wahr, weil die sind ja auch überwiegend in der Dämmerung aktiv. Das merkt man dann so, wenn man brav als Hundebesitzer dann abends rausgeht, weil es nicht mehr so heiß ist, damit es dem Hund besser geht und der besser laufen kann draußen, dann sind die natürlich da.
Echt weibliche Züge, ne? Weibliche Züge.
Nehmen die Körperwärme wahr.
Du bist hier für die Musik zuständig.
Ja, okay, ich merke es gerade.
Merken die, die Flöhe auch beim Schlüpfen diesen Kohlenstoffdioxid, die CO2-Spannung, vor allem auch den Schweißgeruch, das ist sehr anziehend für die. Und dann saugen die auch, werden allerdings nicht bemerkt. Und die können eben in diesen Regionen auch Herzwürmer, Hautwürmer übertragen. Und das ist natürlich.
Was macht der Herzwurm?
Die Herzwürmer, die sind ganz gemein, das ist eigentlich auch nicht schön. An Symptomen merkt man überwiegend Schwäche, Husten, Atemnot, weil die natürlich, wie der Name schon sagt, die sind in dem Hund drin, in den Blutgefäßen und die setzen sich so in und ums Herz fest und leben da. Mhm. Und das ist nicht gut für den Hund.
Wie kann man die abtöten? Wie tötet man die ab?
Wenn die Hunde wirklich von Herzwurm befallen sind, dann ist es so eine Hop- oder Top-Behandlung. Das ist sehr, sehr schmerzhaft oft für die Hunde, weil diese Würmer natürlich, die leben in dem Hund, schmarotzen darin als Parasiten und die müssen sterben. Das heißt, es wird viel Fremdeiweiß abgetötet und es tut weh und man hat natürlich auch eine große Schockgefahr, die man ja oft schon hat bei normal massiv verwurmten jungen Hunden, oft wenn die entwurmt werden und es ist ein massiver Wurmbefall durch das Fremdeiweiß, das dann abstirbt, das kann so zu Endotoxin-Reaktionen
führen. Hast du so einen Herzwurm schon mal abgetötet?
Ich selbst mache das bei mir in der Praxis nicht. Ich schicke die in die Klinik. Das muss unter Aufsicht gemacht werden und der Befall muss auch dann über einen Ultraschall nochmal kontrolliert und untersucht werden, ob das alles geklappt hat. Also ist relativ aufwendig. Alle Hundebesitzer sollten den Urlaub, wenn sie den Hund mitnehmen in die Gegenden oder so, wo leben, eben sorgfältig planen, die entsprechende Prophylaxe machen. Es gibt gute Halsbänder, es gibt gute Spot-Ons. Es gibt Mittel, die gegen den Herzwurm wirken, als Prophylaxe vor und nach dem Aufenthalt in so Regionen gegeben. Oder wenn man dann eben immer da ist, dann muss man die Sachen halt auch dauerhaft geben und das kontrollieren. Dann ist es schon alles machbar, mhm, oder man muss eben mal sagen, man macht ein oder zwei Wochen Urlaub, mhm, ohne Hund.
Gut.
Mhm. Das ist so, aber dran denken, es ist alles da und es kommt immer mehr und die Prophylaxe sollte dauerhaft gemacht werden. Es langt nicht den Hund, also wie bei den Sandmücken oder Stechmücken zu sagen, nur abends in der Dämmerung, da lasse ich den dann im Haus. Wir haben es gesehen, ihr vielleicht auch letztes Jahr so in den Abendstunden. Die Stechmücken saßen überall und die haben sich auf die Hunde gesetzt, auf die Nase. Anscheinend verteilen sich die Mittel auch nicht mehr, mhm, so gleichmäßig, dass Nase, Pfoten, alles wirklich.
Wir hatten da, also ich hatte jetzt kein Problem, aber wir machen jetzt erstmal wieder.
Genau.
Zusammenfassung Südkrankheiten. Also zum Beispiel habe ich einen Beagle im Bekanntenkreis und die war da sehr gewieft. Ich sagte, für einen Beagle ist der zu müde, zu lustlos. Kann das dann auch so eine Sache sein? Würdest du dann sagen, also die hat jetzt eine Blutuntersuchung gemacht, der ist noch nicht raus, was es ist, aber könnte das theoretisch sein, dass der sowas eingefangen hat? Was gibt's da? Müde, lustlos, saftlos, kraftlos?
Also ganz variable Symptome. Ich habe es auch immer wieder in der Praxis. Ich hatte jetzt erst mal so einen Golden Retriever. Mhm. Ganz ruhig, kam da rein, ganz abgeklärt. Auch noch ein relativ junger Hund, wo ich mir dachte, okay, der legt sich jetzt gleich hin und schläft, was ja beim Tierarztbesuch nicht so üblich ist. Die finden das ja eher nicht so toll und entspannt. Und normalerweise tippt man ja bei diesen Rassen erstmal auf die Schilddrüse.
Mhm.
Auch gefragt und wie, ja, ist schon immer ruhig, ziemlich ruhig und ja, Gott, wie die halt so sind, die Retriever. Wir haben nicht wirklich was an dem Hund gefunden, so ein bisschen Hautveränderungen noch, aber nichts, wo man so sagen kann, das ist es. Haben wir gesagt, gut, wir machen Blutuntersuchung, klären die Schilddrüse und machen dann aber gleich auch nochmal, weil es wohl vom Vorbericht auch hieß, ach, er hat schon mal immer wieder eine Zecke gehabt, die ganzen übertragbaren Krankheiten mit. Und siehe da, was kam raus? Der Hund hat eine Anaplasmose.
Oh, was ist das?
Also keine Schilddrüsenerkrankung. Schilddrüse völlig normal. Wir wären von der Klinik falsch gelegen. Das ist eine Krankheit, die wird vom Holzbock übertragen. Die Erreger sind Bakterien. Kommt auch in ganz Deutschland vor und äußert sich typisch durch so Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Fieber, Schwäche, also ruhige Tiere. Und immer häufiger.
Zu ruhig fürs Alter und für die Rasse sozusagen. Aha.
Ja, also ich hatte jetzt immer mal wieder Fälle, wo man dann gesagt hat, gucken, völlig atypisch, manchmal passen auch die klassischen Symptome nicht, hat noch ein Dackelchen.
Mhm.
Die Frau ruft ganz aufgeregt an, ach, wir waren spazieren und jetzt schwankt er hinten so komisch, kann nicht mehr laufen, kippt um, der ist ganz komisch. Was denkt man beim Dackelchen? War lang spazieren, hat Mauselöcher gegraben, Dackellähme, Bandscheibe, irgend sowas.
Mhm.
Waren auch Anaplasmose.
Mhm. Und das kommt von den Zecken?
Zecken übertragen, ja.
Würdest du da eigentlich auch sagen, ich habe da so eine ganz vorsichtige Theorie, zum Beispiel jetzt, ich habe Blutgruppe 0, mein Mann hat AB, er wird immer gestochen und aufgefressen, ich krieg nichts, kann das auch mit Blutgruppen und Zucker und so weiter in Verbindung stehen? Also AB hat ja ganz viele Zuckermoleküle hinten dranhängen. Ist das eigentlich eine nachdenkenswerte Sache oder eher nicht?
Also es kann durchaus sein, bei uns zu Hause ist es umgekehrt. Mein Mann wird nie gestochen, ich immer, egal was ich mache. Früher hieß es einfach so, das liegt am süßen Blut ganz früher, so hat meine Oma das noch erzählt. Da mag durchaus was dran
sein.
Du
hast mir jetzt gerade meine Statistik kaputt gemacht. Also bei euch ist es so, der Nullmensch wird gestochen und der AB-Mensch nicht, oder?
Also ich weiß die Blutgruppe von meinem Mann nicht. Mein Mann wird einfach nie gestochen, auch wenn wir durch Asien ziehen. Der ist völlig stichfrei und ich sehe aus wie ein Streuselkuchen.
Was hast du für eine Blutgruppe?
Ich weiß es nicht, muss nachgucken.
Ach, dann können wir ja nicht über
also mit den Blutgruppenstatistiken können wir jetzt da, kann ich da leider nicht weiterhelfen,
schade, ja.
Aber es scheint wohl schon an so Blutzusammensetzungen oder Körperausdünstungen zu liegen. Man hat ja auch so die Theorien mit viel Hefe, das mögen die nicht und gewissen Sachen. Was jetzt ganz interessant ist, jetzt schwenke ich von der Tabelle ab zur Zeckenabwehr erstmal. Es gab jetzt ganz neu von Jugend forscht den Hinweis, dass Schwarzkümmelöl wohl den Geschmack des Opfers so verändert, dass es Zecken nicht mehr mögen, wenn die regelmäßig Schwarzkümmelöl zu sich nehmen. Also es ist einfach aufgefallen, Hunde, die aufgrund von Immunschwächen immer Schwarzkümmelöl bekommen haben, das ist ja recht gesund und bekannt, ich setze es auch an, die wurden weniger gestochen oder von Zecken befallen.
Aha,
Schwarzkümmelöl. Also das ist aufgefallen, genauso. Mhm. Also innerlich jetzt und äußerlich weiß man es einfach von der Laurinsäure.
Die kriegen das ins Futter.
Die kriegen das ins Futter einfach bei so Immunschwäche, Magen-Darm-Problemen, verschiedenen Sachen, so als ganzheitliches Therapie, dieses gute Schwarzkümmelöl.
Toll, aha.
Und das ist jetzt aufgefallen.
Für uns
aufgefallen.
Im Salat, für die Hunde aufs Fell und schon sind alle gesund.
Für die Hunde auch ins Futter.
Ins Futter, ach so, also nicht einreiben, sondern auch ins Futter.
Gab es jetzt ganz toll eine Arbeit, auch von Jugendforsch, da find ich beeindruckend. Und die Sachen scheinen doch gut zu funktionieren. Also irgendwas ist an dem Geschmack dran. Jetzt müssen wir aber noch die Tabelle durchgehen, glaube ich, die ich hier liegen habe.
Ja, mach doch. So, genau, wir haben jetzt die...
Wir haben jetzt die Anaplasmose gemacht, dann gibt es noch die Babesiose, bekannt als Hundemalaria.
Ach die, ja, genau.
Diese Babesien, das sind einzellige Parasiten, die setzen sich in den roten Blutkörperchen fest und zerstören die. Also ähnlich wie Malaria, ist aber nicht Malaria. Überträger ist die Auwaldzecke und die braune Hundezecke. Auffallend sind die Nierenprobleme und eben die Schleimhäute werden gelblich durch die Anämie. Die
Zerstörung. Schleimhäute ist also der erste Indikator.
Die werden gelblich und der Urin kriegt so eine bräunliche Farbe oder sieht dann im Extremfall sogar wie so Cola aus. Da kann man ganz gut fragen. Ist sowas, was jeder kennt, Colafarbe.
Das, was du gerade getrunken hast. Ja, genau.
Dann gibt's noch die Ehrlichiose, das sind Bakterien. Überträger ist die braune Hundezecke. Überwiegend Mittelmeerraum, Tropen, die macht Blutungen, so punktuelle Blutungen in der Haut und in den Schleimhäuten. Das ist so typisch. Die Leishmaniose hatten wir schon. Und die Herzwürmer, die Dirofilariose als Herz- und Hautwürmer, die hatten wir auch schon. Eben die Atem-, Herz-Kreislauf-Symptome und die Hautknoten, den Juckreiz und Überträger, die Stechmücke. Das hatten wir alles.
Prima. Ehe wir jetzt zur Kastration kommen, hier ist der Einhörnchen.
Liebe, wenn mich jemand hört, der in der Nähe ist, könnt ihr bitte mal ins Studio kommen. Ich brauche Hilfe, die wollen jetzt gleich Kastration hier machen.
Nur drüber reden, das geht ja noch.
Also gelernt habe ich jetzt sehr viel. Anaplasmose. Das heißt, wenn die Anaplas ist, Mose zum Tierarzt.
Zuerst sage ich mal kurz meine Meinung. Also ich sage Schleier weg vom Hirn, arbeitsbereit, Hundetripper weg, rund 50 Mal pinkeln in der Stunde beim Spaziergang, Sozialspuren ist weg. Aber wie ist deine Meinung als Tierärzt? Denn du hast ja ethisch, medizinisch und vernünftig da allerhand zu beachten.
Also das hört sich prima an, ist ja oft auch mal so, nicht immer. Wir versuchen es wirklich immer als Einzelfallentscheidungen zu machen und das einzelne Tier zu sehen, zu überlegen, macht es Sinn, das zu beraten, zu besprechen. Es gibt natürlich vorab einfach mal Fälle, wo es keine Diskussion gibt. Es sind irgendwo gemischte Rudel und die Menschen sind nicht in der Lage, das zu kontrollieren, um da so eine ungewollten Vermehrung, was auch immer, vorzubeugen. Dann ist es einfach sinnvoll. Ansonsten muss man natürlich auch das Tierschutzgesetz beachten. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte keine jungen Tiere, also nicht erwachsene Tiere kastrieren, wenn es nicht sein muss. Also es gibt sicher medizinische Gründe immer wieder, wo man sagt, es muss einfach sein. Ansonsten sollten die durchaus erstmal ihre Hormone haben und erwachsen werden in den meisten Fällen, weil die dann auch sich in dem Rudel und mit anderen Hunden ganz anders verhalten. Man sieht es oft mal auch so bei Rüden, die dann kastriert wurden. Das merkt keiner mehr, das weiß keiner mehr, auch von anderen Hunden so auf die Schnelle, dass die kastriert sind, weil die einfach vom Benehmen, vom Verhalten so sind. Ich bin auch immer skeptisch, wenn Leute kommen und sagen, der hört nicht, wenn eine heiße Hündin in der Gegend ist, dann läuft er einfach weg. Wir kastrieren den jetzt, dann hört er.
Nein,
das ist nicht so. Vieles ist doch im Kopf und sitzt auch weiter oben und es ersetzt kein Gehorsam oder eine Bindung irgendwie.
Richtig, aber man kann, wärst du da unter Umständen mit mir einig, dass dann die Arbeit anfangen kann? Also ich habe zum Beispiel jetzt von einer Tierärztin gehört, die sagt, die Angst kann sich verstärken. Ich habe jetzt andere Erfahrungen gemacht. Er hatte immer, war wahnsinnig nervös, dieser Hund, und konnte dann nach der Kastration auf jede Art von Erziehung, von Spiel und Spaß eingehen. Ist einer der besten Hunde heute auf dem Platz. Und es hat sich nicht bewahrheitet. Aber du kennst auch andere Fälle. Ist das immer so, dass die Leute dann mit ihm arbeiten? Oder ist das so, dass sie kastrieren, also eine Verstümmelung vornehmen, damit er ruhiger wird?
Also das ist ganz unterschiedlich. Viele Leute machen sich es auch nicht einfach. Das finde ich auch wirklich gut. Ich hatte jetzt so einen kleinen Kavalier King Charles Spaniel. Das ist ein Frauchen, ist körperlich so ein bisschen behindert. Die kann nicht so ganz schnell laufen und den wieder einfangen. Der hat also schon so die Schiene gefahren. Ich hau da mal ab, Nase am Boden. Ich war Jagdhund und sonst wohin, weil ich weiß, die kriegt mich sowieso nicht, weil die nicht so schnell laufen kann. Und da hat sie also auch immer gesehen, dass er das doch vermehrt macht, um den Mädels nachzulaufen. Und ja, das ging so die ersten 1,5 Jahre und dann haben wir gesagt, gut, den würden wir jetzt einfach mal chippen und gucken, was passiert, ob sie dann besser zu dem Hund durchdringen kann. Also der ist einfach so weg, man hat es auch gesehen, und wenn der wusste, oh, jemand anders ist da, der ihn besser kontrollieren kann, dann ist er auch nicht so schnell so fröhlich abgehauen. Und sie hat dann wirklich gesagt, es wird besser, sie kommt besser mit dem Hund klar. Sie hat ihn dann auch kastrieren lassen. Das war einfach keine Frage. Ich persönlich kenne jetzt keinen, der ängstlicher geworden ist. Ich kenne es eher umgekehrt. Ich hatte auch einen, den haben wir dann spät kastriert, medizinisch, weil er einfach Prostata-Probleme hatte, der Rüde musste. Ich meine, er war schon 6 oder 7, als er kastriert wurde. Und dann kam so ein halbes, dreiviertel Jahr später, er fängt an zu spielen. Und vorher immer, der spielt nicht, denkt man sich nun beim Hütehund auch nicht unbedingt gleich was. Manche spielen ja wirklich nicht. Und er ist seitdem einfach viel offener anderen Hunden gegenüber.
Ja.
Also war durchaus noch ein schöner Nebeneffekt bei dem Hund. Ich kenne jetzt keinen, der ängstlicher geworden wäre. Was ich den Leuten mitgebe, ist einfach, sie dürfen nicht vergessen, dass die Hunde hormonell nochmal zurückfallen in einen Status, wo man so sagen kann, so Pubertät, wie auch immer. Da muss man denen, das äußert sich sicher auch bei jedem Hund anders, einfach nochmal durchhelfen, dass es durchaus eine Phase geben kann, wo die unsicherer werden, wo die vielleicht auch Eltern intakten Hündinnen gegenüber mal, bis sie Hilfe noch brauchen. Da ist aber dann auch der Mensch gefragt. Das gibt's schon, bis die dann so, ich sag mal, auf so ein ruhiges Niveau kommen. Wir reden jetzt auch immer nur von den Rüden. Es gibt natürlich auch die Hündinnen, die kann man genauso kastrieren.
Werden sie dann alberner, was ich immer bei meinen zumindest festgestellt habe? Die wurden alberner, spielfreudiger, so ein bisschen
kommt ein bisschen drauf an, wann die kastriert werden. Also diese Kinderkastration, dann werden die halt nie erwachsen. Das finden andere erwachsene Hunde, wenn die so früh kastriert werden und denen dann begegnen, oft blöd, wenn eine Hündin schon so 5, 6 ist und sich benimmt wie eine mit einem halben Dreivierteljahr. Da gucken die so ein bisschen komisch. Manchen Hündinnen hilft man wirklich hormonell aus diesen ewigen Scheinträchtigkeiten, wo die Monate neben sich stehen, unbrauchbar sind, zickig werden. Ich kenne jetzt eine, wir haben lang gebraucht, um rauszufinden, warum die plötzlich so zickt. Die tickt dann irgendwann aus, weil sie nicht auf ihrem Platz im Auto sitzen kann, und da sitzt ein anderer Hund. Und das immer in so hormonellen, die haben ja so schwierige Zyklen, die Hündinnen, in so Zeiten, wo sie dann scheinträchtig ist oder so, und der tut es auch gut.
Wunderbar, da können wir mal wieder ein
Video spielen. Ja, ich kenne auch jemanden, die zickt so rum, aber ob die jetzt kastriert worden ist, weiß ich nicht.
Es probieren ja viele aus, wie der Chip wirkt. Jetzt habe ich mal gehört, wenn man einen humanen Chip nimmt, wirkt er bei dem Hund besser als ein Hundeschip. Ich habe jetzt einen Hund, der benimmt sich sehr merkwürdig. Der hat jetzt alle möglichen Verhaltensauffälligkeiten. Also ich habe jetzt erstmal gesagt, wir müssen da vielleicht mal etwas mit der Erziehung ran, weil der vielleicht da durchgeknallt ist. Ist dieser Chip ein so wahnsinniger Eingriff in das hormonelle System, dass auch Wesensveränderungen kommen können? Gibt es da tatsächlich unterschiedliche Chips? Kann man immer wieder chippen? Gibt es Grenzen?
Also ich kenne nur den einen Chip für Hunde, der zugelassen ist nach dem Arzneimittelgesetz und verwendet werden darf. Was jetzt mit anderen oder Umwidmungen gemacht wird, da weiß ich nichts.
Ach so.
Ich habe einfach auch nur mit diesem Chip Erfahrung, das ist eigentlich schön und problemlos. Man sieht relativ schön auch über einen längeren Zeitraum, wie entwickelt sich der Hund, wenn er hormonell in eine andere Situation, in einen anderen Status kommt. Und dann kann man das eigentlich recht gut einschätzen. Die Chips sind schön. Viele auch, die züchten. Man kann die Hunde damit ja relativ gut auch ein- und ausschalten. Also in der Reproduktionsmedizin, in der Zucht, die entfernen die Chips einfach wieder.
Ach so, aha.
Das geht also auch relativ gut problemlos. Das Chip setzen ist nicht schmerzhaft und schwierig für den Hund. Es gibt zwei verschiedene Arten von
Fruchtbarkeit,
Chips.
Ein- und Ausschalten.
Die Wirksamkeit ist, also der Unterschied ist einfach in der Wirkdauer. Es ist derselbe Wirkstoff. Es gibt einen Chip, wo die Firma eben sagt, der wirkt ein halbes Jahr bis zu einem halben Jahr und dann einen bis zu einem Jahr. Ich kenne jetzt auch Hunde, die diesen Chip haben, wo die Wirkung bis zum halben Jahr garantiert ist. Der wirkt bei denen auch wesentlich länger.
Wann geht die Wirkung los? Weil wir immer noch bei diesem einen Hund, den ich da im Auge habe, war immer noch auf die Wirkung warten. Also es ist jetzt nicht so, dass er nicht mehr versucht jetzt aufzureiten hinter einer Hündin her und die belästigt. Und er ist also immer noch eigentlich so, wie heißt denn ein anständiges Wort? Lustvoll wie vorher.
Wie heißt denn das andere Wort?
Keine Ahnung.
Egal, ich weiß, was ihr meint.
Gut.
Viele sagen ja, wenn die Rüden kastriert sind, sie merken das schon nach wenigen Tagen, dass die sich ändern. Ich persönlich habe ganz wenige gesehen, bei denen das so schnell geht. Ich sehe manche, wo es wirklich relativ lang dauert.
Das ist relativ lang?
Also auch Wochen oder Monate.
Bis der Chip wirkt und dann ist aber schon wieder die Wirkung vorbei.
Also bis der Chip wirkt, gibt's natürlich zwei Sachen. Natürlich ist die Wirkung, so wie ich sage, bei der Kastration, da bleiben ungefähr noch diese 4 Wochen, wo der Hund theoretisch decken könnte, also eine fruchtbare Spermienaktive hat. Das ist wie beim Kastrieren auch. Es ist nicht so, der Hund ist wirklich kastriert und man kann ihn sofort zu der heißen Hündin lassen oder wie bei allen männlichen Tieren, wenn die kastriert sind, da gibt es immer noch diese Latenzzeit. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist eben der, auf den sie ja oft viel mehr ankommt, bis ich diese erwünschten Verhaltensänderungen sehe. Wird der Hund ansprechbarer? Ist er einfach ruhiger, nicht mehr so, was guckst du, ich guck nicht, ich schimpf gleich mal zurück. Diese Dinge dauern oft länger. Ich denke, das ist individuell, je nachdem auch vom erlernten Verhalten, dem individuellen Niveau. Es gibt ja Rüden, das sind mehr Rüden und das andere sind weniger Rüden.
Stimmt, ja.
Und da spielen so viele Einzelfaktoren mit rein, wo ich dann immer denke, auch sollte man einfach nochmal gucken, prüfen. Ich finde ihn schön und denke, dann kann man entscheiden. Oder man bleibt beim Chip.
Gut. Liebe Sabine, ich danke dir ganz herzlich. Dr. Sabine Beck aus Darmstadt. Ganz toll war die Sendung wieder mit dir. Ich habe wieder ganz viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch. Hajo, weiß ich, dass der viele Lerneffekte hatte. Ich danke dir sehr herzlich. Möchtest du unseren Hörern noch etwas sagen?
Also, mir hat's wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich da und hoffe, dass es allen gefallen hat, dass jeder was mitgenommen hat. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, kommen die sicher irgendwie zu
dir. Wir sind verlinkt,
www. Das alles verlinkt und dann sehen wir gerne. Und ich freue mich, wenn es mal wieder Themen gibt, weil es macht einfach riesig Spaß.
Du bist herzlich wieder eingeladen. Du sammelst jetzt für uns ein paar Fälle und dann machen wir uns eine sehr lustige Stunde. Ich danke dir herzlich.
Die Fälle aus der Praxis für die Praxis.
Genau.
Tja, ich verabschiede mich auch hier an dieser Stelle. Hajo Berger nimmt jetzt seinen Chip raus. Die Latenzzeit dauert einen Augenblick und dann geht's wieder rund. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag, ihr Lieben.